Schlechten hast du nichts von alledem getan.
ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
In Altenfelden kehrt nur langsam wieder Normalität ein. Stichwahl in Moldau entscheidet über künftigen politischen Kurs. Im Nachrichtenstudio begrüßt sie Tom Brandenberger. Nach dem Doppelmord Anfang der Woche im Mühlviertel in Oberösterreich ist die tagelange Großfahndung nach dem Verdächtigen gestern mit dessen Tod zu Ende gegangen. Der 56-Jährige hat sich offenbar selbst das Leben genommen. In Altenfelden hofft man jetzt darauf, dass langsam wieder Normalität einkehrt. Das wird aber Zeit brauchen. Angst, Schock und Trauer sitzen tief. Mehr von Nicole Erl-Ohler.
Diese Woche wird die Region und vor allem Altenfelden prägen, so der Bürgermeister von Altenfelden, Klaus Gattringer.
Natürlich, es wird in der Geschichte sicher festgehalten werden und es kehrt dann wieder zur Geschichte vor allem, weil es einfach so ein tragisches Ereignis war.
Der Weg zurück zur Normalität wird schwer sein.
Das ist natürlich nur das dominante Thema. Aber ich hoffe, dass wieder sehr langsam Normalität einkehrt, aber auch vielleicht, dass die Bevölkerung, die sich jetzt hört, auf der ganzen Welt ein bisschen umdenkt, einmal Konflikte ausreden sollte.
Die Ermittlungen gehen weiter. Die neue Woche soll unter anderem Aufschluss darüber bringen, wann der mutmaßliche Doppelmörder Suizid begangen hat.
6 Tage nach den verheerenden Überschwemmungen in der spanischen Mittelmeerregion um Valencia hat das spanische Königspaar gemeinsam mit Premier Sanchez das Katastrophengebiet besucht. In der besonders betroffenen Gemeinde Paiporta bekamen sie die Wut und Verzweiflung der Bevölkerung zu spüren. Die Menschen beschimpften sie und warfen mit Schlamm auf sie. Viele werfen der Politik vor, viel zu spät reagiert zu haben. In der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau entscheidet sich heute bei der Stichwahl um das Präsidentenamt der künftige Kurs des Landes. Die proeuropäische Amtsinhaberin Maja Sandu tritt gegen den russlandfreundlichen Kandidaten Alexandra Stanochio an. Die Regierung hat wie schon beim ersten Wahlgang vor russischen Versuchen gewarnt, die Wahl zu manipulieren. Alexandra von Mersi berichtet.
In Moldau hat die Polizei durch Lautsprecheransagen in Supermärkten und via Handy vor Stimmenkäufen aus Russland gewarnt. Diebe wollen unsere Stimmen stehlen und unser Land kaufen, warnt heute auch Amtsinhaberin Maja Sandu. Jede 5. Stimme hat Russland laut Investigativjournalisten im ersten Wahlgang gekauft, mit Hilfe eines russischen Oligarchen, der tausenden Moldauern Geld überwiesen haben soll. Auch in Wahllokalen im Ausland warnt Moldaus Geheimdienst vor russischen Sabotageakten. Beispielsweise könnten durch Bombendrohungen Evakuierungen erzwungen werden. Wie viele im Ausland lebende Moldauer mitwählen, ist nämlich entscheidend für den Wahlausgang. Derzeit deutet alles auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der proeuropäischen Amtsinhaberin Sandu und ihrem russlandfreundlichen Herausforderer Stoyanolu hin.
In Uganda sind durch einen Blitzeinschlag während eines Gottesdienstes 14 Menschen getötet worden, darunter vor allem Kinder und Jugendliche. 34 weitere Menschen wurden verletzt. Das Unglück geschah in der Kirche eines Flüchtlingslagers. Das waren die Nachrichten mit Tom Brandenberger. Und jetzt zum Wetter.
Am wärmsten war es heute in Barth mit 17 Grad, jetzt hat es hier nur noch 9 Grad. Über Nacht kühlt es dann weiter ab, damit wird es morgen früh stellenweise frostig sein. Dazu gibt es morgen im Großteil Österreichs viel Sonne, nur anfangs sind etwa in Unterkärnten der südlichen Steiermark und im Innviertel Nebelfelder dabei. Die Temperaturen erreichen meist nur 9 bis 14 Grad, eine Spur milder wird es im Bergland mit bis zu 17 Grad. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
Radio Salzburg.
Immer wieder Österreich. Musik und Kabarett in Rot-Weiß-Rot.
Dunkelgrau, das passt zum November, das passt modisch fast immer und das passt auch zu Ludwig Hirsch und seinem Wirken. Christopher Pöll wünscht Ihnen einen gemütlichen Sonntagabend. Der Liedermacher und Schauspieler hat viel hinterlassen und auch 13 Jahre nach seinem Tod ist das nicht in Vergessenheit geraten. Seine Lieder, seine Texte haben Anlass gegeben zum Nachdenken, zum Hinterfragen, zum Infragestellen, aber auch zum Schmunzeln und zum Lachen. Schwarzer Humor, Sarkasmus oder wie es die Wiener Zeitung zu seinem irdischen Abschied geschrieben hat, im Ernstfall mit Humor. Also lassen wir ihn an diesem Sonntag nach Allerheiligen und aller Seelen die heitere Geschichte von Till Eulenspiegel erzählen und lassen wir ihn singen. Ludwig Hirsch mit der wunderschönen Live-Version von Sternenschau.
auf Fischen, Sternelchen, weißt was, wir picken uns an raus, irgendwann. Wie wär's mit dem da über uns, dem frechen Klang? Und wann wir's wollen, so richtig wollen,
so richtig wollen,
wir's sehen, dann schickt unser Grinsen und blinzelt uns im Bauch. Das tut gut, tut so gut, das tut gut. Fischer, Sternelschein, du, unser Stern blinzelt ganz schön auf uns zwei. Es drückt uns ganz schön aneinander, merkst du es auch? Soll man sie wehren,
soll man sie wehren,
gegen einen Stern, die Tätzung machen wir ihm, die freut mir zwar. Na und außerdem tut das gut, das tut gut, tut so gut. Dann hat ein Hahn versucht, den Morgen einzukrähen. Irgendwann einmal das Augel bricht, dann flutsch ich rauf zu unserem Stern und wart auf dich. Weißt, was ich glaub?
Weißt, was ich glaub?
Ganz ehrlich glaub?
Ganz ehrlich glaub?
Ich glaub, da oben gibt's keine Tränen und wann nur die Vorfreude, das tut gut. Tut so gut, das tut gut. Das tut gut. Tut das gut. So gut.
Wer ist Till Eulenspiegel? Till Eulenspiegel steht am Anfang jeder Sammlung von Schelmengeschichten. Ihm gehört der Ehrenplatz. Er ist der König der Schelme. Till Eulenspiegel lebte im Mittelalter, in einer Zeit also, in der ein Armer noch viel ärmer und rechtloser war als heute. Er stammte aus den untersten Schichten des Volkes. Um sich durchs Leben zu schlagen, brauchte er all seinen Verstand und all seinen Witz. Zimperlich konnte er nicht sein. Oft war er sogar verschlagen und boshaft. Oft betrog er. Till Eulenspiegel schaute den Menschen genau aufs Maul und nahm die Sprache wörtlich. Besonders die einfachen Menschen hörten gerne die Geschichten von Till Eulenspiegel. Denn Till war einer von ihnen, arm, aber dennoch klug und gewitzt. Tills Streiche brachten sie zum Lachen. Und so wurde ihr hartes Leben etwas leichter. Nun könntet ihr fragen, was soll denn der Name Eulenspiegel bedeuten? Manche glauben, er soll bedeuten, dass Till den Menschen den Spiegel der Weisheit vorgehalten hat. Denn die Eule ist das Tier der Weisheit. Das ist eine hübsche Erklärung. Und irgendwie stimmt sie auch, weil Till am Ende immer der Klügere ist. Aber eigentlich heißt Eulenspiegel etwas ganz anderes. Im Niederdeutschen bedeutet Eulen so viel wie fegen, putzen. Und Spiegel bedeutet in der Sprache der Jäger Hintern. Der Eulenspiegel ist also einer, der der den Leuten den Hintern putzt.
Baby, Baby, stehst du vor mir? Angelt sich mein Herz an Stuhl und schiebt ihn ans Klavier. Und vor lauter Freude spielt es ein Boogie, 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 Boogie. Immer dieses Bum, 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 das holt kein Herz mehr raus. Geh volli und pass auf, du geh volli, oh, auf dich drauf, oh Baby, Baby, stehst du für mir. Gab mein Herz den Deckel hoch vom Klavier und tanzt auf den Tasten einen Boogie, 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 Boogie. Dieses Bum, 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 das holt kein Herz mehr aus. Geh voll die Umstück und Mund zu. Baby, Baby, weißt was wir probieren? Wir setzen dein Herz, mein Herz nebeneinander ans Gewehr. Bet mir die Spiel vierhändig an. Boogie, 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 yeah.
Wie Till Eulenspiegel geboren und dreimal getauft wurde. Etwa ums Jahr 1300 wurde in Kneitlingen, einem Dorf im Lande Braunschweig, Till Eulenspiegel geboren. Sein Vater hieß Klaus Eulenspiegel und seine Mutter Anna Wiebgen. Bald nach der Geburt ließen die Eltern das Kind nach Ambleben zur Taufe tragen. Sie gaben ihm den Namen Till, denn so hieß sein Taufpate, der Burgherr von Ambleben. Später wurde die Burg zerstört, weil sie ein böses Raubritternest war. Als nun Till getauft war und sie ihn wieder heim nach Gneidlingen trugen, da wollte die Patin, die das Kind im Arm hielt, rasch über einen Steg gehen. Aber sie hatte zu viel Bier getrunken, denn es herrschte dort der Brauch, dass man nach der Taufe ins Wirtshaus geht und fröhlich auf das Wohl des Täuflings trinkt. Die Zeche muss dann des Kindes Vater bezahlen. Die Patin fiel also vom Steg in den Morast und beschmutzte sich und das Kind so jämmerlich, dass der kleine Till beinahe erstickt wäre. Die anderen Frauen zogen sie mitsamt dem Kind aus dem Sumpf und alle eilten heim in ihr Dorf. Dort wuschen sie das Kind in einem Kessel und machten es wieder sauber und schön. So wurde Till Eulenspiegel an einem einzigen Tag dreimal getauft. Zuerst in der Kirche, dann im Morast und schließlich in einem Kessel mit warmem Wasser.
Du, es war dann noch gar nicht so spät und trotzdem muss gesagt, es soll ihm gehen. Und zwar einer nicht zu mir, was gesagt, bleib da. Ich hab da einen leisen Verdacht. Gell, du magst mich. Komm, schau mal uns in die Augen. Ganz tief da meine Schaum. Bis ins Herz. Mein Lieber, da drin spielt sie so. Ja, du, ich bleib da. Geh, du magst mich. Wow, 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 wow. Komm, leg mir ein Blöden an.
Lab Gott
mit Haar. Am Pixiusen Elvis.
Am Pixiusen Elvis.
Mir hören es zum Tanzen an. Draußen hell ist.
Wow, 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 wow.
Malu, deine Haare, die riechen so wunderbar nach dir. Oh Jesus, da fällt mir, ich hab Knofel gefressen heut. Geh, das macht nicht. Ein Pixiusen Elvis.
Ein Pixiusen Elvis.
Mir hören es zum Tanzen auf. Herrgott, das geht nicht auf.
Zum Tanzen
auf. Uns draußen Elvis.
Du magst mich.
Du Gottlieb, wenn du weggehst, ich werf mich dem Nächstbesten in den Hals.
Aber Nelly, ich komm doch wieder.
Trotzdem, Gottlieb, trotzdem, wenn du weggehst, ich werf mich dem Nächstbesten an den Hals.
Hör zu, Nelly, jetzt sag ich dir was. Sonne und Regen, Nelly, kommen und gehen, Nelly. So ist es Leben. Hm?
Wie sich alle über den jungen Eulenspiegel beklagten und wie sein Vater mit ihm durchs Dorf ritt. Sobald Eulenspiegel stehen und gehen konnte, trieb er allerlei Schabernack mit den anderen kleinen Kindern, denn er war munter wie ein Affe. Als Dreijähriger steckte er schon so voller Schalkheit, dass alle Nachbarn über ihn klagten. Da nahm ihn sich der Vater vor und fragte, wie kommt es, dass unsere Nachbarn sagen, du seist ein Schalk? Eulenspiegel entgegnete, lieber Vater, ich tu doch niemandem etwas. Das kann ich dir beweisen. Setz dich auf dein Pferd, ich will hinter dir sitzen und stillschweigend mit dir durch die Gassen reiten. Dennoch werden die Leute über mich schelten und allerlei Lügen sagen. Gib nur Acht. Der Vater tat, wie Eulenspiegel gesagt hatte, nahm ihn hinter sich aufs Pferd und ritt durchs Dorf. Eulenspiegel aber stemmte sich heimlich hoch, reckte den Leuten sein Hinterteil entgegen und setzte sich dann wieder ruhig hin. Die Nachbarn und Nachbarinnen zeigten auf ihn und sagten, Pfui, seht nur, was für ein Schalk das ist. Hörst du sie, Vater? Fragte der Eulenspiegel. Du siehst nun, dass ich still bin und niemandem etwas tue. Dennoch sagen die Leute, ich sei ein Schalk. Nun setzte der Vater seinen lieben Sohn vor sich aufs Pferd. Da saß Eulenspiegel zwar still, aber er schnitt Grimassen und streckte den Bauern die Zunge heraus. Die Leute liefen herzu und sprachen, so klein ist er noch und schon solch ein Schalk. Dem Vater tat sein Sohn leid. Du bist wirklich in einer unglückseligen Stunde geboren, sagte er. Du sitzt still und schweigst und tust niemandem etwas, und dennoch behaupten die Leute, du seist ein Schalk.
Schwarz und finster Traum. während die Sonne verjagt. Bald foltere Nelly, was deves wegen Nelly. Bald geh ich wieder weg von dir. Sonne und Regen, Nelly, kommen und gehen, Nelly. So ist es Leben. Hm?
Wie Till Eulenspiegel auf dem Seil tanzte und ins Wasser musste. Schon als Kind wollte Till Eulenspiegel etwas Rechtes lernen, damit er gut durch das Leben käme. Er dachte, vielleicht habe ich auf Jahrmärkten besonders leicht Erfolg, zum Beispiel als Gaukler, Spaßmacher oder auch als Seiltänzer. Denn dort kommen viele Leute zusammen und die Groschen sitzen locker. Dies vor allem gefiel ihm. Aber es genügt nicht, etwas nur zu wollen, man muss es vor allem tun. Deshalb begann Till auf dem Dachboden seines Vaterhauses zu üben. Er spannte ein festes Seil zwischen zwei Balken und balancierte darauf herum. Er war geschickt und er konnte es bald recht gut. Seine Mutter aber sah es nicht gern. Sie fürchtete nämlich, er könnte abstürzen und sich verletzen. Deshalb verbot sie es ihm. »Lass das, Till!« Wie alle Kinder hörte Till nicht auf sie. Im Gegenteil, er dachte, er sei nun schon geschickt genug, um eine öffentliche Vorstellung zu wagen. Eines Tages spannte er also das Seil vom Dach seines Hauses zu dem gegenüberliegenden Haus, genau über den Fluss, der darunter gemächlich dahinfloss. Auf diesem Seil turnte er geschickt herum. Er lief vorwärts und rückwärts, er stand auf einem Bein, er setzte sich nieder. Am Ufer liefen viele Leute zusammen, die das Spektakel mit ansehen wollten. Sie reckten sich auf die Fußspitzen, verdrehten die Hälse und staunten über Tills Geschicklichkeit. Und er war stolz. Seine Mutter hörte den Beifall und schaute aus dem Küchenfenster. Sie erschrak. Sie dachte, ich muss es ihm wohl erst beweisen, wie schlimm es ist, wenn er hinunterfällt. Und weil es ihrem Till ja kaum schaden konnte, schlich sie mit der Schere auf den Boden und schnitt das Seil ab, gerade als er in der Mitte über dem Fluss seinen Handstand versuchte. Da plumpste Till natürlich ins Wasser. Er schwamm an Land und schüttelte sich, sodass die Tropfen sprühten. Pudelnass schlich er nach Hause. Die Leute an den Ufern aber waren schadenfroh. Sie lachten. Dass er nass geworden war, ärgerte Till nicht sehr und er nahm es seiner Mutter auch nicht weiter übel. Aber dass er verspottet wurde, fand er ungerecht. Schließlich konnte er nichts dafür, dass er herabgestürzt war. Er dachte, euch werde ich es zeigen. Er nahm sich vor, es den Leuten gründlich heimzuzahlen. Dieses Blitzen in den Augen wenn man ihm was Liebes sagt dieses leise küsst die Hand wenn er sich dafür bedankt Sein Kater schnurren, was ich so mag. Wenn ich meinen Kopf in seine Haare vergrab.
alles das wäre wunderbar. Nur Gottlieb, er ist halt nicht du. Sein Vertrautes, komm doch rein. Wenn ich draußen im Regen stehe und sein zartes Schlaf jetzt ein, wenn ich im Dunkeln Gespenster sehe. Nur manchmal ruft er:
Ich bin's, Nelly, ich.
Dann spürt er ganz genau, ich denk immer noch an dich. Dabei hab ich ihn wirklich gern. Nur Gottlieb, er ist nicht du. So wie die Welt sich dreht. Er ist nicht du. Wie das Amen im Gebet. Er ist nicht du.
Wie Till Eulenspiegel in einem Bienenkorb schlief. Einmal war Till mit seiner Mutter in einem Nachbardorf zur Kirchweih. Dort trank der Lümmel so viel Bier, dass er schon am hellen Mittag total betrunken war. Außerdem war er auch müde und suchte sich ein schattiges Plätzchen zum Schlafen. Dabei geriet er in einen stillen Garten, in dem viele Bienenstöcke standen. Es waren auch leere Stöcke darunter, und in einen der leeren Bienenstöcke legte er sich hinein und schlief ein. Er schlief von Mittag bis gegen Mitternacht. Und Frau Eulenspiegel, die ihren Herrn Sohn überall auf dem Kirchweihrummel gesucht hatte, dachte, er sei schon längst nach Haus gegangen. Stattdessen lag er, wie gesagt, in dem leeren Bienenkorb und schlief seinen Schwips aus. Gegen Mitternacht kamen zwei Diebe in den stillen, abgelegenen Garten und wollten einen Bienenkorb stehlen, um dann den Honig zu verkaufen. »Wir werden den schwersten Korb nehmen«, sagte der eine Dieb. »Je schwerer der Korb ist, umso mehr Honig hat er.«
»In Ordnung«, sagte der andere.
Und dann hoben sie die Körbe der Reihe nach hoch. Der schwerste war natürlich der, in dem Eulenspiegel lag. Und deshalb nahmen sie den, luden ihn sich auf die Schultern, schleppten ihn aus dem Garten auf die Straße hinaus und wanderten schwitzend und stöhnend ihrem Dorf zu. Eulenspiegel war natürlich aufgewacht. Er ärgerte sich, dass ihn die beiden Kerle geweckt hatten und nun auch noch nachts in ein Dorf schleppten, in dem er gar nicht wohnte. Als sie ihn seine Weile getragen hatten, griff er vorsichtig aus dem Bienenkorb heraus und zog den vorderen furchtbar an den Haaren.
»Aua!« schrie der Dieb. »Bist du denn ganz verrückt geworden?«
Er dachte selbstverständlich, der andere Dieb sei es gewesen und schimpfte schauderhaft. Der andere wusste nicht, was los war und sagte, du bist wohl übergeschnappt. Ich schleppe an dem Bienenkorb wie ein Möbelträger und du bildest dir ein, ich hätte Zeit und Lust, dich an den Haaren zu ziehen, ist doch zu dumm. Eulenspiegel amüsierte sich königlich. Und nach einer Weile rupfte er den Hintermann am Haar. Und zwar derartig, dass ihm ein Büschel Haare in der Hand blieb. Nun wird's mir aber zu bunt, brüllte der Dieb. Erst träumst du, ich hätte dich an den Haaren gezogen, und nun reißt du mir fast die Kopfhaut herunter. So eine Frechheit! Blödsinn, knurrte der andere. Es ist so dunkel, dass ich die Straße kaum sehen kann, und ich halte den Korb mit beiden Händen fest, und da soll ich hinter mich greifen und die Haare herausziehen können. Sie stritten, fluchten und ächzten, dass Till beinahe laut gelacht hätte. Aber das ging natürlich nicht. Stattdessen riss er 5 Minuten später den Vordermann derartig am Haar, dass der mit dem Schädel an den Bienenkorb krachte, den Korb fallen ließ, sich umdrehte und dem Hintermann wütend mit beiden Fäusten ins Gesicht schlug. Nun ließ auch dieser Dieb den Korb fallen und warf sich mit aller Wucht auf den Vorderen. Im nächsten Augenblick lagen beide am Boden und rangen und schlugen und kratzten sich, bis sie schließlich so übereinander wegpurzelten, dass sie, so wütend waren sie, sich im Dunkeln überhaupt nicht wiederfanden. Eulenspiegel aber blieb gemütlich in seinem Korb liegen und schlief weiter, bis ihn am Morgen die Sonne weckte. Dann stand er auf und ging seiner Wege. Er kehrte übrigens nicht zu seiner Mutter zurück, sondern verdingte sich bei einem Raubritter als Reitknecht, obwohl er gar nicht reiten konnte. So ist es kein Wunder, dass ihn der Ritter sehr bald aus seiner Burg hinauswarf.
Immer wieder Österreich. Musik und Kabarett in Radio Salzburg.
Das gibt's nicht schlecht. Weil ich werde auf einmal kapieren, worum sich alles dreht. Hilf mir doch.
lässt den feuchten kalten Schnabel auf meine Wunde, auf meine heiße Stirn. Komm, großer schwarzer Vogel, jetzt wär's grad günstig. Die anderen da im Zimmer schlafen fest. Wenn wir ganz leise sind, hört uns die Schwester nicht. Bitte, hol mich weg von da. Und dann flieh auf mitten im Himmel in eine neue Zeit, in eine neue Welt. Und ich werde singen, ich werde lachen, ich werde es gibt's nicht schreien, weil wir auf einmal kapieren, worum sich alles, alles dreht.
Wie Till Eulenspiegel Hühner kaufte und einen Hahn als Pfand zurückließ. Till Eulenspiegel wanderte über Land. So kam er auch in die Stadt Quedlinburg. Es war gerade Markt. Viele Stände waren da aufgebaut mit Getreide, Kohlköpfen und Würsten. Man sah aber auch Krüge, Töpfe und bunte Bänder. Die Leute drängten sich durch die Reihen. Bei einer Bäuerin blieb Till Eulenspiegel stehen. »Ich möchte einen Korb Hühner mit einem Hahn haben«, sagte er. Er hatte Appetit auf gebratenes Geflügel. »Recht gern«, antwortete die Bäuerin. Till suchte sich einen Korb mit Hühnern und einem Hahn aus, dann hing er sich den Henkel über den Arm und schritt wortlos davon. Da lief die Bäuerin hinter ihm her. »Hey«, rief sie erbost, »wenn ihr nicht bezahlen wollt, gebt den Korb wieder her.« Gute Frau, erklärte Till Eulenspiegel mit Würde, ich bin der Schreiber vom Kloster. Die Frau Äbtissin wird euch das Geld schicken. So könnt ihr mir nicht kommen, damit will ich nichts zu tun haben, zeterte die Bäuerin. Man hat mich gelehrt, keinem Menschen zu trauen. So traue ich auch euch nicht, nicht dem Kloster und nicht der Frau Äbtissin, möge sie noch so fromm sein. Da tut ihr sehr unrecht, sagte die Leuenspiegel ernst. Aber damit ihr seht, dass ihr mir vertrauen könnt, lasse ich euch den Hahn zum Pfand. Gebt ihn mir nur dann wieder heraus, wenn die Hühner bezahlt werden. Ihr seht, dass ich mich auf euer Wort verlasse. Also schämt euch, weil ich mehr Vertrauen zu euch habe, als ihr zu mir. Denn ich gebe euch den Hahn ja ohne Bürgschaft. Diese Worte verwirrten die Bäuerin sehr. Aber der Handel leuchtete ihr dennoch ein. Sie nahm den gackernden Hahn mit schlechtem Gewissen und kehrte an ihren Stand zurück. Till Eulenspiegel aber wanderte aufs Land, schlug sich in die Felder, zündete Reisig an und brutzelte sich die Hühner. Die Bäuerin hat ihr Geld nie gesehen. So kann es kommen, wenn man zu Recht misstrauisch ist und zu Unrecht Vertrauen hat.
Wie der Peterle noch im Himmel war, damals vor vielen, vielen Jahren, da hat ihm ein ungezogener kleiner Engel nur so aus Spaß ganz einfach ein Kerzerl im Kopf ausgeblasen. Noch dazu ist er dem Storch zu früh aus dem Schnabel gerutscht und von viel zu hoch oben auf die Erde runtergefallen. Naja, und jetzt ist der Peterle mit seinen 47 Jahren halt nicht viel gescheiter als dem Gruberbauern sein dreijähriger Esel. Peterle war's, der Pfarrer, ist wie sein Chef. Hauptsächlich streng, aber gerecht. Darfst bei ihm in der Dachkammer wohnen, dafür musst den ganzen Tag Spinnen fangen. Am Dachboden in Köller, überall im Haus. Bei dem Pfarrer vor Spinnen halt so graust. Wenn im Frühjahr die Vogeln heimwärts ziehen, wird der Peterle oft an den Gruberbauern verliehen. Dort muss er dann von früh bis spät als Vogelscheuche am Feld draußen stehen. Er kriegt dafür ein Stück Brot und ein paar Rallen Wurst und ein Eselsmilch gegen Durst. Wenn am Sonntag die jungen Mädeln so schön frisiert in ihren schneeweißen Blusen am Kirchplatz herumpromenieren, dann schaut er ihnen zu aus sein Fenster unterm Dach und er winkt zu ihnen runter, ganz freundlich und lacht. Die Mädeln lachen zurück, nur sie lachen ihm aus. Am Kirchturm sitzt ein Storch, der ganz traurig schaut. Thank you. Ja, und da oben im Himmel ist im Laufe der Jahre aus dem kleinen, umgezogenen Engel ein ausgewachsener, einsichtiger Engel geworden. Und um die Sache mit dem Kerzerl halbwegs wieder gut zu machen, malt er jeden Abend ein paar schöne Bilder und schickt sie dem Peterle vorm Einschlafen als Träume runter in die Dachkammer. Und der Peterle schließt die Augen. Und er träumt, dass auf einmal die Vögel überall wie durch ein Wunder tot vom Himmel runterfallen. Und dass den Mädeln, wenn sie über ihn lachen, am Kirchplatz beim Promenieren, unter den schneeweißen Blusen zur Strophe die Dudeln explodieren. Aber der schönste Traum, den ihm der Engel jeden Abend schickt, der ist, dass dem Pfarrer eine riesige Spinne mit Haut und Haar frisst.
Wie Till Eulenspiegel drei Schneidergesellen bestrafte. Ein andermal lebte Till Eulenspiegel eine Zeit lang in einer kleinen Stadt und ging immer dieselben Wege. Da gackerten die Hühner auf den Straßen, da standen Misthaufen, da grunzten die Schweine, da meckerten die Ziegen, nicht zu vergessen die blökenden Schafe. Denn zu dieser Zeit lebten die Tiere noch mit den Menschen innerhalb der Stadtmauern. Nun saßen in der Nähe des Marktes drei Schneidergesellen vor der Werkstatt ihres Meisters auf einem Freisitz, der von Holzpfosten gestützt wurde. Es war eine recht wackelige Angelegenheit. Diese Gesellen lästerten gern über die vorbeigehenden Leute und riefen ihnen Spottwörter nach. So vertrieben sie sich die Zeit. Till Eulenspiegel aber ärgerte es, dass sie sich über seine auffällige Kleidung und seine langen Haare lustig machten. Sie warfen ihm Stofffetzen nach, damit er sie sich an den Rock nähen lasse, und sie nannten ihn einen Papagei, dem sie gern noch einige Federn schenken wollten. Euch werde ich es zeigen, dachte Till und überlegte. Er überlegte aber nicht nur, sondern er schaute auch genau hin. Und da sah er, dass die Schweine die Angewohnheit hatten, sich an den Pfosten, über denen die Schneidergesellen hockten, die Rücken zu reiben. So ging Till Eulenspiegel also vor dem nächsten Markttag in der Nacht hin und sägte die Pfosten heimlich so weit durch, dass die Teile gerade noch aufeinander standen und notdürftig hielten. Am Morgen spazierte er langsam bei den Schneidergesellen vorbei. Diese waren nicht faul und riefen, »Seht unsere Narren in den grünen Hosen!« Till Eulenspiegel schwieg. Er sah, dass die Schweine sich wieder scheuern wollten. Sie drückten gegen die Schnittstellen, die Stützen knickten ein und der Freisitz kippte zur Seite. Unsere Schneidergesellen purzelten in den Mist. »Seht her, seht her«, rief die Eulenspiegel, und alle Leute liefen zusammen. »Seht nur, wie windig die Schneidergesellen sind. Der kleinste Luftzug kann sie in den Dreck wehen.« Da lachten die Leute und die Schneidergesellen brauchten für den Spott nicht mehr zu sorgen. Und wenn Till Eulenspiegel in Zukunft vorbeiging, steckten sie ihre Nasen ganz tief in ihre Näharbeit und taten so, als würden sie ihn nicht sehen.
Irgendwer ein Engel gesehen, so schön, ist keines. Wann ja, dann fangt es bitte vorsichtiger, aber naht es euch nicht ein, es ist meines. Hab nicht aufpasst, hab's verloren, und jetzt fürchte ich mich wie nie, nie zuvor. Es ist ein Engel, was wichtig ist, weil es ein Schutzengel ist, meines.
Als Hirte reich wurde. Till Eulenspiegel wollte es wieder einmal bei einem Fürsten versuchen. Der Herr von Braunschweig war ihm gerade recht. In seinem Land lagen viele wohlhabende Städte. Till ging zum Fürsten und schlug ihm vor, als sein Hirte zu arbeiten. Lohn verlange er keinen, er käme auch so zurecht. Der Fürst dachte, naja, so wünsche ich mir alle Knechte, und war natürlich einverstanden. Till Eulenspiegel aber schrieb an die nächste größere Stadt: Da ihr gute Weiden habt, werde ich die Herde seiner Hoheit zu euch treiben und sie darauf weiden. Denn für des Fürsten Herde ist mir das Beste gerade gut genug. Da erschraken die Räte, denn sie dachten, des Fürsten Herde ist sehr groß. Wenn sie auf unseren Wiesen weidet, dann bleibt für unser eigenes Vieh nichts mehr übrig. Es leidet Hunger, magert ab und muss zur Notschlachtung geführt werden. Sie steckten die Köpfe zusammen, berieten lange und schickten Till 20 Gulden, damit er sie verschone. Das lässt sich gut an, dachte dieser und schrieb an die nächste Stadt. Dort hatte man schon von dem Handel gehört und wollte nicht dümmer sein. Man wollte sich genauso aus der Schlinge ziehen. Und da es auch bei dieser zweiten Stadt nicht blieb, wurde Till Eulenspiegel bald reich. Er ließ sich vom besten Schneider einen neuen Rock anmessen und er sparte nicht mehr. Das kam den Fürsten zu Ohren. Er wunderte sich. Kannst du zaubern? Wie ist denn das möglich? Fragte er Till. Herr, antwortete dieser, es gibt wohl kein Handwerk, das nicht einen goldenen Boden hätte. Man muss nur wissen, wo er zu finden.
ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 19 Uhr.
Jahu will Wiederaufrüstung der Hisbollah verhindern. Austria Wien jubelt über Heimsieg gegen Blau-Weiß Linz. Im Nachrichtenstudio Arthur Dreinacher. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat heute die Grenze zum Libanon besucht und der libanesischen Hisbollah-Miliz weiter mit harten Gegenschlägen gedroht. Israel werde alles unternehmen, um die Terrormiliz von Israels Grenze zu entfernen. Alexandra von Mersi berichtet.
Israels Premier Netanyahu macht unmissverständlich klar, mit oder ohne Abkommen, die Hisbollah muss hinter den Litani-Fluss zurückgedrängt werden und jeder Versuch der Miliz, sich zu bewaffnen, muss verhindert werden. Nur so, so Netanyahu, könne sichergestellt werden, dass die Bürger Nordisraels wieder in ihre Häuser zurückkehren können. Israels Ziel, so vermuten einige Experten, könnte eine entvölkerte Pufferzone im Südlibanon sein, ähnlich wie im Norden des Gazastreifens. Dort sind heute laut palästinensischen Angaben mindestens 30 Menschen bei israelischen Luftangriffen getötet worden. Israels Armee spricht von Hamas-Stellungen, die getroffen wurden. Insgesamt habe man im Norden von Gaza in den letzten Wochen 900 Hamas-Kämpfer eliminiert.
In Moldau schließen in einer Stunde die Wahllokale für die Präsidentenstichwahl. Die Stimmberechtigten entscheiden über den künftigen Kurs des Landes. Die Republik Moldau ist EU-Beitrittskandidat. Zur Wahl stehen die amtierende proeuropäische Präsidentin Sandu und der als russlandfreundlich geltende Sozialist Stoyanoglo. Die moldauischen Behörden befürchten Einmischungsversuche Russlands in die Stichwahl. Zum Fußball. Die Wiener Austria feiert daheim einen Sieg gegen Blau-Weiß Linz. Adi Niederkorn.
Ja, die Erfolgsserie der Wiener Austria geht weiter. 5. Pflichtspielsieg in Folge und damit Platz 3 in der Tabelle. 5 Punkte hinter Sturm und nur 2 Zähler hinter Rapid. Die Austria schlägt Blau-Weiß Linz in der Generali Arena. Mehr als verdient mit 2:1. Die Linzer gehen zwar in Führung durch Simon Seidel vor der Pause, aber nach dem Seitenwechsel drehen die Wiener die Partie durch Treffer von Morris Malone und Nick Prelitz innerhalb von 8 Minuten. Vergeben dann auch noch unzählige Chancen am Ende. Austria gegen Blau-Weiß Linz 2:1. Auch Klagenfurt gewinnt 2:1. Das Kärntner Derby gegen den Wolfsberger AC und die WSG Tirol schlägt Altach daheim mit 1:0.